Herrlicher Gott, ich danke dir ganz herzlich, dass Dr. Juncker jetzt noch Zeit gefunden hat, hier vorbeizuschauen. Danke für jeden Einzelnen, der jetzt auch hier ist. Du siehst, wie wir hier sitzen, platt, fertig, begeistert, endlich uns mit dem Thema auseinanderzusetzen. Möchte ich bitten, dass du für jeden Einzelnen jetzt auch was bereithältst heute Nachmittag, dass du einfach zeigst, wie groß und wie treu du bist, wie gut und wie wahrhaftig auch dein Wort ist. Und dass du die Einheit jetzt segnest und dass du Herrn Dr. Juncker die Vollmacht schenkst, die er benötigt für diesen Vortrag. Amen.
Ja, dann wollen wir in dieses Thema starten. Ich finde es echt klasse, dass ihr euch ein paar Tage nehmt, euch intensiv mit der Bibel zu beschäftigen. Das freut mich richtig, so viele junge Leute zu sehen, denen das wichtig ist. Und ich bin ganz sicher, dass sich das absolut rentiert und es ist für euch, dass ihr viel Nutzen davon haben werdet. So, und bei dem Thema Schöpfung, Anfang der Geschichte Gottes mit der Menschheit und mit der ganzen Schöpfung, da gibt es ja sehr viele Fragen und Meinungen und vor allen Dingen gibt es eine sehr dominante Sicht, sei es in der Schule, in den Medien, wo man hinschaut, es ist sowas von klar, dass es Evolution war für die meisten Leute, insbesondere im akademischen, universitären Bereich, in der Schule und so weiter. Es ist so klar, dass man keinen Schöpfer braucht. Und ich denke, man wird mit dieser Denkweise mehr oder weniger häufig und sicher immer wieder konfrontiert. Und von daher ist es echt gut, sich mit so ein paar grundsätzlichen Argumenten hier auch mal auseinanderzusetzen. Und auch wenn man vieles gerade vielleicht im Moment nicht brauchen kann, wenigstens zu wissen, wo man bei Bedarf sich hinwenden kann. Und da will auch unsere Arbeit der Studiengemeinschaft Wort und Wissen eigentlich eine Anlaufstelle sein, dass man weiß, okay, da gibt es doch Wort und Wissen. Ich habe da mal ein paar Fragen zu diesem Themengebiet. Okay, da darf man sich dann gerne hinwenden. Das mal vorneweg. Schöpfung oder Evolution, ein klarer Fall. Ich fange mal an mit einem Bibelvers. Es gibt sehr viele Aussagen in der Bibel über Gott als Schöpfer in verschiedensten Zusammenhängen. Allein das ist schon sehr spannend zu studieren, nicht nur am Anfang, sondern durch die ganze Bibel durch. Ein solcher Satz steht im Buch Jeremia. Da wird gesagt über Gott, der Herr ist es, der die Erde durch seine Kraft geschaffen, den Erdkreis durch seine Weisheit fest gegründet und durch seine Einsicht den Himmel ausgespannt hat. Da werden also drei Kennzeichen der Schöpfungstätigkeit Gottes genannt, nämlich Kraft, also Schöpferkraft, Weisheit und Einsicht. Und für die Bibel ist der Fall auf jeden Fall klar. Natürlich ist Gott der Schöpfer und ohne Gottes Schöpferkraft und seine Weisheit und Einsicht gäbe es überhaupt uns nicht und es gäbe die Welt nicht. Die Welt ist kein Ergebnis von aus sich selbst heraus durch irgendwelche Naturgesetze und Zufälle, sondern existiert durch den Willen und die Schöpferkraft und Weisheit Gottes. Der Fall ist klar. Und genauso umgekehrt ist, wie schon gesagt, für sehr viele Menschen der Fall andersrum klar. Es ist völlig klar, dass es eigentlich keinen Schöpfer braucht. Wer hat es da recht? Mit welchen Argumenten kann man da kommen, um das ein oder andere zu begründen? Und da möchte ich ein paar grundsätzliche Sachen jetzt im Vortragsteil weitergeben. Und ich habe ja schon eine Latte von Fragen gesehen von euch. Und im zweiten Teil möchte ich dann auf diese Fragen eingehen oder ihr könnt oder noch eben auf Fragen, die sich jetzt durch diesen Vortragsteil ergeben. Ich habe zunächst ein Thema, das heißt Offenheit für Schöpfung und dann das zweite Thema Schöpfungsindizien. Was das sind, das kommt dann gleich und da habe ich verschiedene Sorten von Indizien, erkläre ich nachher, was es im Einzelnen ist. Wir fangen gleich an mit dem Thema 1, Offenheit für Schöpfung bei Erklärungen in Ursprungsfragen. Was meine ich damit mit Offenheit für Schöpfung? Hintergrund ist der, dass meistens heutzutage in den Medien, in den Schulbüchern und im akademischen Raum an der Uni und so weiter gesagt wird, ja, in die Wissenschaft, die muss ja Gott ausklammern, die muss einen Schöpfer ausklammern. Wissenschaft arbeitet eben nun mal ohne Gott. Und zwar überall. auch in den Fragen, wie denn das Leben, wie der Mensch, wie das Weltall entstanden ist. Wissenschaft arbeitet eben ohne Gott. Das muss man eben so methodisch machen. Das ist dermaßen fest im Denken verankert, dass ich darauf eingehen will. Man wird damit immer wieder bei dem Thema damit konfrontiert sein. Und habe ich die Gegenfrage oder die Frage, die man ganz in Frageform formuliert, muss Wissenschaft die Möglichkeit einer Schöpfung beziehungsweise einen Schöpfer einkalkulieren, wenn es darum geht, herauszufinden, wie das Leben und die Vielfalt des Lebens entstanden sind. Das sagen die meisten Biologen, die meisten Naturwissenschaftler heute, fast alle sogar, sagen nein, muss man nicht, darf man sogar nicht einmal. Diese roten Fragezeichen sind eigentlich dafür gedacht, dass man darüber diskutieren könnte, aber dafür haben wir jetzt heute Nachmittag nicht so die Zeit, weil die Fragen von euch sind wichtiger. Ich habe jetzt mal ein Zitat dazu, dass dieses Denken, dass man Gott ausklammern müsse, mal sehr prägnant auf den Punkt bringt. Das stammt von diesem Herrn namens Scott C. Todd. Er ist ein Biologe, der hat es in einer sehr bedeutsamen Zeitschrift, nämlich der Zeitschrift Nature, publiziert. Also man könnte sagen, in der Wissenschaftswelt hat er es an eine sehr große, laut klingende Glocke gehängt. Das Zitat lautet, selbst wenn alle Daten, man könnte sagen, also alle Beobachtungen in der Biologie oder auch in anderen Wissensgebieten, wenn die alle auf einen intelligenten Schöpfer weisen, würde eine solche Hypothese, dass es diesen intelligenten Schöpfer gibt und dass er gehandelt hat, schöpferisch, die würde aus der Wissenschaft ausgeschlossen werden, weil sie nicht naturalistisch ist. Kurz die Erklärung, was ist naturalistisch? Es bedeutet die Weltsicht, dass die Welt insgesamt existiert allein durch ihre eigenen Kräfte und Gesetzmäßigkeiten, Zufälle, alles Mögliche, aber dass ein Schöpfer, der bewusst zielorientiert mit Weisheit handelt, dass der ausgeschlossen ist. Das ist Naturalismus. Also Natur ist alles, man braucht keinen Schöpfer. So, ihr könnt ja mal für euch ganz kurz darüber nachdenken, wie ihr dieses Zitat findet, ob ihr das einleuchtend findet, ja. Oder ob er denkt, hä? Ich hoffe eigentlich, er denkt, wie kann man das sagen? Selbst wenn alle Daten, und man könnte auch sagen, alle Indizien, die es Biologen zusammentragen, wenn sie die Lebewesen untersuchen, wenn das alles auf einen intelligenten Schöpfer hinweist, wird es trotzdem ausgeschlossen. Hey, was ist das denn? Und also das würde ich denken, das müsste eigentlich die Reaktion sein. Und das zeigt aber genau die Denkweise, dass man schon ziemlich lange in der Biologie, insbesondere wo es um die Entstehung der Lebewesen geht, wirklich so arbeitet, der Schöpfer wird ausgeschlossen, komme was wolle. Die Daten, die Beobachtungen können sein, was sie wollen. Also es ist eigentlich merkwürdig, man hat sich praktisch schon auf die grundsätzliche Antwort festgelegt, es geht ohne einen Schöpfer und zwar unabhängig davon, wie die Datenlage ist, also was man einfach an Befunden und Erkenntnissen findet. Komisch. Und Naturalismus läuft dann auf Evolution hinaus. Wenn alles durch rein natürliche Prozesse ohne Steuerung, ohne Planung und Zielsetzung gelaufen ist, ja, dann läuft es halt nach den allgemeinen Naturprozessen ab und dann kann es auch nur sehr allmählich gehen mit irgendwelchen Änderungen in Bezug auf das Leben. Und dann sind wir automatisch bei einer Evolution. Und die Evolutionssichtweise, also eine Abstammung aller Lebewesen von andersartigen Vorfahren, der Mensch stammt von affenartigen Vorfahren ab und die alle von irgendwelchen andersartigen Vorfahren. Und irgendwann hat alles mal angefangen mit einfachsten Lebewesen. Und die sind selber wiederum durch rein natürliche Prozesse aus Nichtleben entstanden. Alles das geht also nach dieser Sichtweise ohne irgendeinen schöpferischen Input. Und das ist eine ganz fest zementierte Denkweise, was man kaum unterschätzen kann. Und wie gesagt, es wird euch mehr oder weniger häufig begegnen. Definitiv, da kommen wir gar nicht dran vorbei. So, die Frage war ja, muss Wissenschaft die Möglichkeit einer Schöpfung oder einen Schöpfer einkalkulieren? Dieser Herr Todd und mit ihm die übergroße Mehrheit der Wissenschaftler sagt, nee, muss nicht, darf nicht. Aber das ist komisch. Wie gesagt, das ist eigentlich so, wie wenn ein Kommissar folgendermaßen vorgehen würde. Das ist nämlich so, dass wenn die Wissenschaft aufklären will, wie denn die Lebewesen entstanden sind, dann will sie ja einen vergangenen Vorgang herausfinden. Den kann man ja auch nicht direkt untersuchen. Man kann ja leider nicht mit der Zeitmaschine in die Vergangenheit reisen. Ich fände das natürlich super spannend, fand ich schon als Jugendlicher eine richtig klasse Sache, Zeitmaschine. Aber geht halt nicht. Sondern man hat nur die Möglichkeit, den Tatort zu inspizieren und gucken, was man da an Indizien findet. Und wenn es, und das ist auch die Situation von Naturwissenschaftlern, die die Entstehung der Lebewesen, die Herkunft aufklären wollen. Sie können nur den Tatort heute angucken, aber nicht in die Vergangenheit reisen. So, und wenn jetzt der Kommissar so vorgehen würde, wie der Herr Todt in diesem Zitat eben, dann würde das übersetzt so heißen, selbst wenn alle Indizien an einem Tatort oder an einer Lokalität, wo eine Leiche liegt, sagen wir es mal so, wir wissen noch gar nichts, was da los war, selbst wenn alle Indizien auf einen Mord weisen, würde eine solche Hypothese, nämlich, dass es einen Mörder gibt, ausgeschlossen werden, weil sie nicht naturalistisch ist. Weil ein Mörder ist nicht naturalistisch. Ein Mörder handelt oder hat gehandelt, der hatte ein Ziel, in dem Fall ein böses Ziel. Während Naturalismus heißt, es gibt keine Person, die handelt, niemand, die vorausdenkt, plant und Ziele verfolgt. Das wäre ja wirklich komisch. Also der Kommissar, der kann ja gleich nach Hause gehen, das wird nichts. Also ein Kommissar macht ja nämlich in Wirklichkeit Folgendes. Er will ja ein vergangenes Geschehen aufklären, also den Hergang eines vergangenen Geschehens. Das ist dann auch der Vergleich zu unserem Thema der Ursprungsfrage in der Biologie. Also ich komme ja von der Biologie her, ich werde das von der biologischen Seite einiges sagen. Also das ist ja vergleichbar. Wir wollen einen vergangenen Hergang aufklären. Was ist in der Vergangenheit passiert, sodass das da ist, was wir jetzt heute beobachten. Der Kommissar geht allen Spuren nach, die relevant sein können. Man sagt dann manchmal, die Bevölkerung möge sachdienliche Hinweise geben, also Hinweise, die vielleicht irgendwas hergeben bezüglich der Aufklärung des Falles. Er macht möglichst viele Beobachtungen am Tatort und hofft, dass da ein paar Sachen dabei sind, die ihm weiterhelfen, den Fall aufzuklären. Er nutzt auch naturwissenschaftliche Methoden. Man weiß, was passiert, wenn jemand gestorben ist, was mit dem Körper passiert und kann dann aufgrund des Zustandes rückschließen, wie lang der Todeszeitpunkt zurückliegt. Das ist dann auch wichtig, um vielleicht den Tathergang aufzuklären. Dann kann der Kommissar noch was ganz anderes machen, nämlich Zeugen befragen. Das ist eine völlig andere Informationsquelle, aber natürlich ganz wichtig. Kleines Problem, Zeugen könnten lügen. Er muss also die Glaubwürdigkeit der Zeugen auch irgendwie in Rechnung stellen. Und dann heißt es ja immer noch so schön, man ermittelt nach allen Richtungen. Das ist genau das, was es ausmacht. Das Ergebnis steht nicht von vornherein fest, sondern man akzeptiert von vornherein mal, dass es verschiedene Antworten geben könnte. So, und da sehe ich jetzt sehr viele Gemeinsamkeiten mit der Ursprungsfrage. Und dieser grundsätzliche Punkt Offenheit für Schöpfung ist mir deswegen auch wirklich sehr wichtig, dass man hier auch effektiv mal kontern kann, wenn Leute sagen, man muss halt einen Schöpfer ausschließen. Nee, muss man überhaupt gar nicht. Im Gegenteil, es ist total verkehrt, das von vornherein auszuschließen. Auch Naturwissenschaftler gehen allen relevanten Spuren nach und versuchen, möglichst viel herauszufinden, in dem Fall über den Zustand der Schöpfung der Lebewesen, wie man sie heute halt untersuchen kann. Man untersucht Mechanismen und Prozesse, also man guckt, was so von Generation zu Generation sich so tut und verändert vielleicht, wie weit geht es, was für Vorgänge kann man tatsächlich nachweisen durch experimentelles Forschen oder Langzeitstudien im Freiland und so weiter. So, und auch in der Ursprungsfrage gibt es eine Entsprechung zur Zeugenbefragung. Das ist dann natürlich nicht mehr naturwissenschaftliche Methode, ist es beim Kommissar natürlich auch nicht, sondern eine andere Informationsquelle. Es geht darum, wir wollen alle möglichen Informationen zusammentragen, die vielleicht relevant sein könnten, um den Fall aufzuklären, in dem Fall den Fall der Entstehung der Lebewesen. Nun, die Zeugenbefragung bei der Ursprungsfrage nach Schöpfung und Evolution, es ist zum Beispiel, und für uns als Christen natürlich ganz klar, das, was die Bibel darüber sagt. Das ist ja so quasi eine Art Auskunft Gottes in seinem Wort über sein vergangenes Handeln als Schöpfer. Und da findet man natürlich noch viele andere Sachen über sein Handeln, aber speziell eben auch über die Schöpfung. Und auch hier kann man natürlich wieder sagen, ja, ist es überhaupt glaubwürdig, so wie ein Zeuge bei einem Kriminalfall auf Glaubwürdigkeit gecheckt werden muss. Und an der Stelle weiß man ja, denke ich, kriegt man mit, da gibt es dann viele Einwände, ja, kann man der Bibel überhaupt glauben, das ist doch widersprüchlich und das passt doch zu dem und dem nicht zusammen. Lassen wir alles mal stehen. Grundsätzlich ist es erst einmal eine Möglichkeit, egal ob man es zunächst glaubt oder nicht, die man heranziehen kann und auch, denke ich, muss und mit bedenken kann, um die Frage nach den Ursprüngen aufzuklären. Und auch hier sollte doch gelten, wenn man herausfinden will, wie es wirklich war, dass man für alle möglichen Antworten offen ist. Es ist doch Quatsch zu sagen, der Schöpfer muss ausgeschlossen werden, die Hypothese Schöpfung, weil sie nicht naturalistisch ist. Das könnte ja sein, ich schließe die richtige Antwort aus. Das wäre ja nicht besonders schlau, so wie der Kommissar dann den Mord ausschließt, weil er nicht naturalistisch ist. Wenn es halt dann doch ein Mord war, dann hat er von vornherein die richtige Antwort ausgeschlossen. Das kann es ja wohl nicht sein. Also ich denke, selbst wenn man gar nicht viel von der Bibel hält oder wenn einem der Schöpfungsgedanke fremd ist, euch denke ich nicht, aber vielleicht euren Klassenkameraden, Freunden und sonst was, da ist es vielleicht so, kann man doch klar machen, wenn man einfach mal offen an die Sache herangeht, muss man doch mal probeweise, versuchsweise checken, ob das nicht doch eine vernünftige Sache ist, von einem Schöpfer auszugehen und dann zu gucken, passen die Indizien, die wir jetzt antreffen in der Biologie, passen die zur Sichtweise einer Schöpfung oder passen sie eher zur Sichtweise, dass alles von alleine natürlich entstanden ist? Nun, der Tatort der Natur sieht natürlich ganz anders aus als beim Kommissar. Da können wir untersuchen, wie die Lebewesen gestaltet sind heute. Wir können Fossilien, versteinerte Formen heranziehen. Wir können gucken in der Geologie, was es an Beobachtungen an Gesteinen gibt. Astronomie können wir auch noch ranziehen, wenn es um die Entstehung des Weltalls geht. Aber wir bleiben ja mal bei den Lebewesen. Da gibt es natürlich vieles. Wir können Ähnlichkeiten studieren. Das ist ein großer Bereich von Indizien. Das Ähnlichkeitsargument, warum sind Affe und Mensch sich ähnlich? Haben sie gemeinsame Vorfahren? Das ist die übliche Deutung. Wobei das aber auf jeden Fall eine Deutung ist. Niemand hat gesehen, wie aus nichtmenschlichen Formen Menschen wurden. Das ist eine Deutung, eine Interpretation von Beobachtungen, zum Beispiel von den Ähnlichkeiten. Oder es haben die Ähnlichkeiten damit zu tun, dass sie aus der Werkstatt desselben Schöpfers kommen, der grundsätzliche Bauplanideen in unterschiedlichsten Weisen umgesetzt hat und dadurch halt auch viele Ähnlichkeiten zustande kommen. Ist es so oder anders? Manche Indizien sind da vielleicht gar nicht eindeutig. Und man kann sie so oder so deuten im Sinne von Abstammung oder im Sinne von direkter Schöpfung. Und wir haben folgende Situation. Wir haben zwei grundsätzliche Sichtweisen, die Abstammungs- oder Evolutionssichtweise. Zu der gehört seit dem berühmten Charles Darwin vor mittlerweile gut 160 Jahren, 165 mittlerweile sogar schon, gehört die Sichtweise, dass es ein Naturprozess ist ohne schöpferischen Input. Also zur Evolution gehört üblicherweise die Vorstellung dazu, dass das ohne Plan und Ziel abläuft. Dass es genauso passiert, wie das durch Wind, Wellen, Sturm etc. Erosion und Landschaftsformung passiert. Einfach ein Ergebnis von Naturprozessen. Das ist wichtig, sich das vor Augen zu halten, während Schöpfung genau an der Stelle das glatte Gegenteil ist. Da spielt natürlich Plan und Ziel eine entscheidende Rolle. Jeder, der schöpferisch tätig ist, auch wenn wir kreativ sind, spielt es eine große Rolle. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Und man kann jetzt nun gucken, was passt jetzt eigentlich besser. Wenn wir die Schöpfung heute betrachten, passt es besser zu ohne Plan und Ziel oder passt es besser mit Plan und Ziel? Die Geschichte des Lebens und den Anfang können wir nicht direkt erforschen. Stichwort Fehlen einer Zeitmaschine. Wir können nur die heutige Situation untersuchen. Da können wir aber Unmengen von Daten und Erkenntnissen sammeln. Und dann ist die Frage, wie können wir diese Erkenntnisse als Indizien nutzen, um zu beurteilen, was besser passt zu dem, was wir beobachten. Ein Naturprozess oder ein schöpferischer Anfang. Also, Fazit zu diesem Teil, wenn Wissenschaft wahrheitsorientiert ist, und da sollte man ja wohl denken, dass das der Fall sein soll, dass man wirklich herausfinden will, was wirklich wahr passiert ist, dann ist sie aber auch für alle Antwortmöglichkeiten offen, auch für Schöpfung. Andernfalls könnte es sein, dass man die richtige Antwort von vornherein ausschließt. Und ich meine, dass der Herr Scott C. Todd, den ich vorhin zitiert habe, dass der genau das macht, nach meiner Überzeugung. Er schließt die richtige Antwort von vornherein aus. Entscheidend sind aussagekräftige Indizien. Was sagen die Indizien? Und so sollte eigentlich auch ein vernünftiger Kommissar vorgehen. Und deswegen kommen wir jetzt zum Hauptpunkt 2, zu Schöpfungsindizien, von denen ich verschiedene Sorten vorstellen möchte. Es gibt nämlich einen ganzen Berg von unterschiedlichsten Arten von Schöpfungsindizien, also Hinweisen auf einen Schöpfer, obwohl wir den Schöpfer natürlich nie beobachten konnten. Aber ein Schöpfer hinterlässt Spuren seines schöpferischen Handelns. Die können wir sehr wohl beobachten und können uns einen Reim drauf machen. Mir fällt gerade ein, ich hatte mal, als es mal viel Schnee gab, mal 50 Zentimeter bei uns, Wildschweinspuren gesehen. Habe da mal ein Bild gemacht. Und, das sind so wannenartige, längliche Dinger. So, kann nur von einer Wildsau gekommen sein. Und ich habe kein Wildschwein gesehen, aber jeder weiß genau, die Spuren verraten, dass da ein Wildschwein war. Und genauso gibt es Spuren an den Lebewesen, die verraten eindeutig, da muss ein Schöpfer am Werk gewesen sein. Also was sind Schöpfungsindizien? Indiz heißt übersetzt Anzeiger, das kommt vom Lateinischen. Ich weiß nicht, wer von euch Latein hat, es ist auch egal. Indiz gleich Anzeiger, also das sind Sachen, die Schöpfung anzeigen an den Lebewesen. Was könnten solche Indizien sein? Das kann man sich eigentlich ziemlich gut klar machen, dadurch, dass wir selber als Menschen kreativ tätig sind, schöpferisch tätig sind. Und dann merken wir an der Art, was wir da machen, wenn wir etwas kreativ gestalten oder konstruktiv gestalten, was es ausmacht, ob man eben eine geistbegabte, kreative Person ist oder ob man die Dinge einfach den natürlichen Prozessen überlässt. Zum Beispiel, nur wenn man einen einfachen Flugdrachen bauen will, was muss man da eigentlich beachten, wie muss man vorgehen? Das ist eine spannende Frage, stelle ich es mal nicht, ihr könnt euch überlegen, womit fängt man eigentlich an, wenn man so einen Flugdrachen bauen will? Nee, man fängt nicht an mit dem Material oder sowas, sondern man fängt an mit einem Plan, mit einer Idee. Ich habe die Idee, ich möchte einen Drachen bauen. Das Ergebnis ist schon von vornherein in meiner Gedankenwelt vorhanden. Ich habe eine Vorstellungskraft. Und wenn ich die nicht hätte, könnte ich überhaupt keinen Drachen bauen. Ich weiß nämlich gar nicht, was es ist und wie man da hinkommen soll. Und das ist was ganz Entscheidendes. Und entsprechend dieser Vorstellungskraft kann ich mir dann überlegen, ja, was muss ich denn alles machen, um diesen Drachen hinzukriegen? Ich brauche passendes Material. Es muss geeignete Eigenschaften haben. Das Ding darf nicht zu schwer werden, wenn es fliegen soll. Es muss möglichst leicht sein, aber auch einigermaßen robust. Wie tue ich die ganzen Teile überhaupt zusammen, nageln oder kleben oder wie auch immer? Braucht dann vielleicht noch Hilfsmittel, um das zusammenzubauen und so weiter. Selbst so ein einfaches Gebilde, wenn man es mal durchdenkt, braucht einiges an Überlegungen. Und es wird noch viel umfangreicher bei komplexeren Vorhaben, wie ein Haus zu bauen oder sonstige viele Dinge. Kurzum, wenn wir kreativ tätig sind, Klammer auch künstlerisch, wenn wir was malen zum Beispiel oder modellieren, dann können wir Folgendes machen, weil wir geistbegabt sind, uns Dinge vorstellen können. Wir können uns zunächst mal ein Ziel setzen. Ohne das läuft gar nichts. Jeder hat ein Ziel, auch wenn man sich vielleicht nicht bewusst ist, wenn er irgendwas tut. Als ihr, bevor ihr hergekommen seid, am Freitag hat es, glaube ich, angefangen, habt ihr das Ziel gehabt, hierher zu kommen. Ihr habt euch schon was vorgestellt, wie das hier wohl sein wird und so. Das ist der Beginn. Das kann ein Naturprozess schon mal gleich gar nicht. Dann habt ihr entsprechend geplant oder wenn man jetzt was baut, muss man entsprechend planen. Man kann überlegen, welche Mittel man braucht, um das zu bauen, ob es ein Drache ist oder ein ganzes Haus. Man kann Zwischenschritte überlegen, wie kann ich von Schritt zu Schritt vorankommen. Vielleicht brauche ich beim Hausbau ein Gerüst, ja, ziemlich sicher sogar. Nachher kann man es wieder wegmachen. Ich kann überlegen, ob es Hindernisse gibt und überlegen, wie ich die wohl überwinden kann, dass ich mein Ziel trotz Hindernissen erreiche. Und ich kann insgesamt mir gedanklich den gesamten Konstruktionsweg und das Ziel vorstellen. So, und der ganz wichtige Punkt, natürliche Vorgänge können das nicht. Wenn man sagt, Evolution ist ein reiner Naturprozess, man braucht keinen kreativen Input, man braucht keinen Schöpfer, dann fliegen all die Sachen raus. Das darf dann nicht vorkommen, sonst ist es nicht natürlich. Und da wird nebenbei oft ein bisschen geschummelt, wenn man nämlich zum Beispiel sagt, ja, da haben die, ich sage nur ein Beispiel, die Fische haben Strategien gefunden, wie sie das Land erobern konnten. Ja. Also es gibt, überall tauchen solche Formulierungen auf, oder da hatte die Evolution, hatte eine Idee und solche Sachen. Das ist alles verboten und das ist eigentlich geschummelt, weil man da nämlich im Prinzip einen schöpferischen Input reinbringt, den es nach Anspruch von Evolution eben gerade nicht gibt. Da stecken immer Ziele drin. Oder wenn es heißt, das Lebewesen hat die und die Fähigkeit entwickelt, damit es das und das konnte oder um das und das zu erreichen. Schon verloren, sage ich mal, weil wenn ich sage damit oder um zu, habe ich ein Ziel. Und ein Ziel gibt es aber laut Evolutionstheorie nicht. Und das sagen die Evolutionstheoretiker wohlgemerkt, um das mal auch zu betonen, das ist nicht meine Meinung über Evolution, sondern es ist der erklärte Anspruch der Evolution. Es läuft einfach ohne Ziel und auf der Basis eben der Naturprozesse. Entscheidender Unterschied zwischen geschaffen und rein natürlich entstanden ist der, dass kreative Wesen wie wir selber und insbesondere natürlich auch wie Gott als besonders unglaublich fähiges kreatives Wesen, die sich die Dinge vorstellen können und zukünftige Dinge gedanklich vorwegnehmen können. Und ob das mit im Spiel ist oder nicht, ist ein Riesenunterschied. Und dieser Riesenunterschied macht sich entsprechend bemerkbar in den Merkmalen der Dinge, die dann entstanden sind. Sei es durch Planung und Schöpfung oder eben rein natürlich. Zum Beispiel dadurch, dass, Sie sehen hier links einen Teil der Lokomotive, dass damit des Dingens funktioniert und den Zweck erfüllt, wofür es mal geschaffen wurde oder konstruiert wurde, da braucht man halt viele passende Bauteile mit passendem Material, das geeignet ist. Wir brauchen geeignete Formen, wir brauchen geeignete Wechselwirkungen. Es muss gut zusammenpassen, die einzelnen Teile. Es muss passend miteinander wechselwirken. Sonst läuft da im wahrsten Sinne des Wortes gar nichts. Das ist also komplex und funktional. Es übt eine Funktion aus, es ist für etwas gut. Das Rechte hier, diese Schutthalde, ist zwar komplex, diese Anordnung der Felsbrocken wird man nicht durch einfache Gleichungen mal so irgendwie darstellen können. Das ist wirklich komplex, aber es ist nicht funktional. Also es muss funktional und komplex sein. Kleines Beispiel, dann kommen wir aber ganz sicher und für den Rest des Vortrags auf die Lebewesen zu sprechen. Solche Zahnräder, allein so ein Teilelement eines größeren Ganzes braucht ziemlich viel, damit die Funktion, also der Zweck, wofür das gut ist, solche Zahnräder erfüllt werden kann, Kraftübertragung, möglichst ohne Spiel. Die Zahnräder, da müssen die Zähne eine ganz spezielle abgerundete Form aufweisen. Man kann die heutzutage mit Computereinsatz optimieren, um den Kraftfluss permanent aufrechtzuerhalten. Das Ganze muss natürlich auf einem Rad angebracht sein, da brauchst du eine Achse und noch anderes drumherum. Die Zähne müssen absolut regelmäßig, komplett rundum angeordnet sein und so weiter. Man kann sich das leicht vorstellen, muss man im Einzelnen jetzt nicht weiter ausführen. Und das Material muss natürlich auch gut geeignet sein. Ich denke, mit Schokolade wird es nicht lang funktionieren, wenn man so ein Gebilde aus Schokolade machen würde. Also wir brauchen gutes Material. So, und jetzt wird man sofort sagen, naja, das ist ja klar, so ein Gebilde, das sieht man an dem Gebilde sofort an, das muss durchdacht geplant und gekonnt konstruiert worden sein. Da muss jemand gecheckt haben, wie es funktioniert und auch was man für Material braucht. Sonst geht es einfach gar nicht. Ist ja völlig klar. So, und vor ein paar Jahren hat ein Biologe eine wirklich sensationelle Entdeckung gemacht. Hätte man vorher nicht gedacht, dass es sowas gibt. Und zwar hat man die Entdeckung gemacht an dieser Käferzikade. Da gibt es keinen deutschen Namen, weil es sie bei uns nicht gibt. Die heißt Isus coleoptratus. Das muss man sich jetzt tatsächlich nicht merken, wie die heißt, aber klingt doch ganz gut, finde ich. Und die hat ein Larvenstadium, wie alle Zikaden oder Käferzikaden. Und an diesem Larvenstadium gibt es an den Beinen was Sensationelles. Nämlich sowas. Zahnräder, die ineinander greifen, schön abgerundet sind, schön gleichmäßig. Und die Biologen, die das entdeckt haben, waren also erstens mal total baff. Der Entdecker, der das beschrieben hat, der hat geschrieben, er hätte schier seinen Augen nicht getraut, was er da gesehen hat. Und man vermutet, dass diese Zahnräder, die an den Innenschenkeln der Zikadenlarvenbeine sitzen, dass die beim Absprung die Bewegung der Beine synchronisieren. Nun gut, übrigens, dieses ganze Bild, was man hier sieht, von links nach rechts, ist, glaube ich, gerade mal so größenordnungsmäßig 0,1 Millimeter breit. Ja? Miniatur, also genial. Und wenn man überlegt, was man für Zahnräder braucht, ich denke, da sagt jeder, klar, das ist kein Naturprodukt, irgendwie mal einfach so entstanden, sondern das ist offensichtlich durchdacht und geplant. Das ist ein klares Schöpfungsindiz. Wir erkennen typische Kennzeichen von geschaffenen Dingen, so wie man die Wildschweinspuren an der Form und so weiter und dem Verlauf der Spur erkennen kann. Obwohl man das Wildschwein gar nicht gesehen hat, kann man hier sagen, es ist ein typisches Indiz, da muss es einen Schöpfer gegeben haben, auch wenn ich den jetzt nicht sehe. Die Spuren seines Handelns sehe ich am Ergebnis dessen, was er kreiert hat. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, meinetwegen, ich rede jetzt mal aus der Sicht eines Skeptikers, meinetwegen ist das ein Schöpfungsindiz. Ja, passt natürlich schon, wenn man von Schöpfung ausgeht, dass man dann tolle Sachen findet. Ja, wer wird sich darüber wundern eigentlich? Okay, aber vielleicht kriegt es Evolution ohne einen Schöpfer auch hin. Alternativ, vielleicht braucht man halt doch nicht. Also deswegen hier diese Frage, ist das ein Problem für Evolution? Beziehungsweise, ich sage schon mal gleich ja und warum? Warum ist Evolution hier kein wirklicher Konkurrent gegen die Schlussfolgerung, dass es einen Schöpfer geben muss? Da müssen wir ein klein bisschen Theorie machen. Also die Frage ist, jetzt könnten die Zikadenzahnräder auch schrittweise alleine durch Zufall und Naturgesetze entstanden sein. Das ist ja der Anspruch von Evolutionstheoretikern, dass es ginge. Also ein bisschen Theorie muss es hier sein, nämlich wie stellen sich Evolutionstheoretiker aktuell und im Grundsatz seit Charles Darwin vor, wie Evolution eigentlich funktioniert. Die Grundeinheit ist der sogenannte Genpool einer Art oder einer Gruppe von Organismen einer Art, zum Beispiel wir hier in diesem Raum, bilden einen Genpool. Das ist eigentlich eine gedankliche Größe. Im Genpool sind einfach für alle Merkmale bzw. die dazugehörenden Gene, das dazugehörige Erbgut, die verschiedensten Varianten, die es da gibt, zusammengetragen. Also bei uns in unserem Raum gibt es unterschiedliche Augenfarben, Haarfarben, Kopfformen und vieles andere mehr. Da gibt es Variationen im Erbgut, es sind dieselben Gene, aber die gibt es in verschiedenen Varianten, Ausprägungen. Zum Beispiel bei einer Mäuseart mag es verschiedene Fellfarben geben, einfach nur mal als theoretisches Beispiel. Vielleicht gibt es da weiße und hellbraune Felle, dann hat der Genpool zwei Varianten in Bezug auf die Fellfarbe. Nun gibt es Mutationen, das sind zufällige Änderungen des Erbgutes. Eigentlich sind es Kopierfehler bei der Fortpflanzung oder bei der Zellteilung. Und es kann einmal dazu führen, dass so eine Mutation zur Folge hat, dass die Fellfarbe dunkelbraun oder schwarz wird. Dann hätten wir durch solche Mutationen vier Varianten im Genpool in Bezug auf die Fellfarbe. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Auslese. Wir können uns mal gedanklich vorstellen, dass diese Mäuse, ein paar von denen auswandern aus dem bisherigen Gebiet in andere Gebiete, wo es dunkle Böden gibt, vielleicht vulkanisch entstanden. Dunkle Böden, das sind dann die dunkelfälligen Mäuse, deutlich besser getarnt als die mit den hellen Fellen. Die mit den hellen Fellen, die werden ziemlich leicht entdeckt von Fressfeinden, die werden aufgefressen und erwischt, bevor sie Nachkommen haben. Also scheiden sie quasi aus dem Rennen aus. Und die dunkleren Formen, die sind besser getarnt, die werden nicht so schnell erwischt und können Nachkommen produzieren, bevor sie entweder sterben oder halt doch erwischt werden. Und dann können diese Varianten, die dunklen Varianten, eher überleben und die nächste Generation aufbauen. Und das nennt man Selektion. Und das ist der Grundmechanismus bis heute in der Evolution. Lernt man, wenn man das Thema hat, auch in der Schule. Mutation und Selektion bewirken Evolution und bewirken letztlich auf lange Sicht die ganzen Baupläne der Lebewesen. Dazu muss man jetzt Folgendes sich klar machen. Und das passt jetzt zu dem, was ich vorhin zum Naturalismus gesagt habe. Selektion ist völlig zukunftsblind. Selektion kann immer nur quasi einfach wirken im Sinne dessen, was jetzt gerade im Moment aktuell ist. Also wenn in der jetzigen Generation die dunkelfälligen Mäuse besser angepasst sind, besser getarnt sind an den Untergrund, dann werden halt die am besten überleben können. Aber Selektion ist kein Akteur, der sagen kann, hey, es wäre aber nicht schlecht, man würde die Hellen dann nochmal als Vorrat zurückbehalten. Vielleicht brauchen wir das später doch wieder mal. Wenn wir woanders hinwandern, dann sind wir mit den Hellen doch besser getarnt. Nee, das geht nicht. In die Zukunft denken kann die Natur in sich selber nicht. Also es ist zukunftsblind, das muss man sich vor Augen halten. Dann die Mutationen sind auch zukunftsblind, die sind ungerichtet, also nicht zielorientiert. Wie schon erwähnt, es sind Kopierfehler und die Evolutionsbiologen denken und hoffen, dass es ab und zu glückliche Kopierfehler gibt, die gerade nützlich sind zum besseren Überleben. Und auf dieser Basis soll es dann vorangehen mit den Änderungen. Und noch was ganz anderes, was auch wichtig ist, sich klar zu machen, der Umbau der Lebewesen, wenn man sagt, durch diesen Prozess entstehen ganz neue Baupläne, das muss bei laufendem Betrieb erfolgen, weil die Lebewesen nämlich immer existieren können müssen, sonst sind sie irgendwann ausgestorben. Also Umbau bei laufendem Betrieb, viel Spaß, wenn man ein laufendes Auto während das umherfährt, umbaut, dass es dann fliegen kann. Also klar, es ist nicht ganz so in der Evolution, aber so ähnlich. Die Lebewesen müssen wirklich immer irgendwie mindestens überleben können, während sie Schritt für Schritt umgebaut werden. Das ist natürlich schon sehr anspruchsvoll und das entspricht eben dieser Sache, dass der Anspruch ist, wir brauchen keinen Schöpfer, wäre der Punkt. Dann fallen aber auch diese ganzen Möglichkeiten weg mit Planung, Zwischenschritte, Wahl der Mittel etc. fällt alles weg. Und dann wird es auch beliebig schwierig, solche Zahnräder zu erklären. Wo ist das Problem also? Ja gut, irgendwann muss es begonnen haben mit irgendwelchen Insekten, die keinerlei Spuren von Zahnrädern an ihren Beinen hatten. Man kennt allein ungefähr 400.000 Käferarten, 110.000 Schmetterlingsarten, dann gibt es noch Heuschrecken, Zikaden, von denen sie dazugehören und was weiß ich noch alles. Und bis jetzt gibt es eine einzige Art mit diesen Zahnrädern. Also es ist klar, irgendwann müssen die mal von Formen entstanden sein, die das noch in keinster Weise, nicht mal in Form irgendwelchen Spuren hatten. Wie sollten das anfangen? Eine zufällige Änderung. Die weiß ja nicht, wo es hingehen soll. Es gibt ja kein Ziel. Wie soll man da zu so einem Zahnradsystem kommen? Das scheint völlig aussichtslos zu sein. Man braucht doch offensichtlich ganz, ganz viele aufeinander abgestimmte Änderungen, um zu einem funktionierenden, wenigstens so einigermaßen funktionierenden Zahnrad zu kommen. Ist zu viel auf einmal. Das geht einfach nicht. Man beobachtet sowas auch nicht. Ist kein Ergebnis von irgendwelchen Experimenten oder Beobachtungen. Und auch theoretisch muss man sagen, na, wie soll das kleinschrittig gehen? Zufällige Änderungen, Kopierfehler. Man weiß gar nicht, wo es hingehen soll. Es gibt ja kein Ziel. Wie soll man da hinkommen? Das ist das Problem. Der erste selektierbare Schritt, wo man sagen kann, Auslese der besser angepassten, was soll das sein, solange noch gar nichts funktioniert. Das ist das Grundproblem und das kann man mit beliebig vielen Beispielen durchmachen. Deswegen würde ich ganz klar sagen, das ist ein eindeutiges Schöpfungsindiz und das ist konkurrenzlos. Solange die Evolutionstheoretiker nichts Besseres anzubieten haben, als sie bisher haben, ist das konkurrenzlos in meiner Überzeugung im Sinne der Deutung als Schöpfungsindiz, als Hinweis, da muss ein Schöpfer gehandelt haben. Ich habe gleich noch ein zweites Schöpfungsindiz, eine zweite Sorte. Man kann sich nämlich die Frage stellen, ob diese Zikadenlarven solche Zahnräder überhaupt brauchen. Wie heißt so schön, braucht man das oder kann das weg? Und wenn die allermeisten Insekten ohne solche Zahnräder sich gut fortbewegen können, auch den Absprung der Beine synchronisieren können und nicht hin und her hinken und so weiter, ja, anscheinend braucht sie Zahnräder für diesen Zweck ja gar nicht. Das scheint ja eine Spielerei zu sein, könnte man mindestens denken. Und das ist dann gleichzeitig ein zweites Schöpfungsindiz. Ein Schöpfer, der ist frei, nicht nur nach dem Funktionieren zu gehen, sondern auch fantasievolle, spielerische Extras zu kreieren. Ich vergleiche das gerne mit einem Balkon, mit oder ohne Balkonpflanzen. Ein Balkon, wenn er hoch genug ist und die Vorschriften erfüllt, dann erfüllt er den Zweck, dass man da nicht übers Geländer so ohne weiteres rüberfliegen kann und kleine Kinder auch nicht hochsteigen können, wenn er richtig gebaut ist. Aber Balkonpflanzen, die machen das Ganze schöner. Braucht man aber nicht für den Zweck des Balkons. Ist einfach ein Zusatz. Und sowas gibt es bei den Lebewesen ganz viel. Spielerische Komplexität. Das nächste Beispiel lasse ich mal aus Zeitgründen weg. Sorry, das wird jetzt schon zu viel. Ich will lieber ein bisschen mehr Zeit anlassen für die Fragen und so. Ich möchte einfach noch ein bisschen weitermachen mit andersartigen Schöpfungsindizien. Ich habe jetzt noch eine dritte Sorte von Schöpfungsindiz. Das kann man als Plastizität bezeichnen. Kann man schon beim Aussprechen drüber stolpern. Gemeint ist Folgendes, dass Lebewesen, auch wir Menschen, ganz viele Einrichtungen haben in unserem Körper, wo Dinge abgerufen werden können, wenn ein Umweltreiz das quasi anstellt oder auslöst. Deswegen auch der Begriff Anpassungsprogramme. Was ich damit meine, möchte ich mal einleiten mit diesem tollen Gerät. Das ist eines meiner Lieblingsgeräte, weil ich nämlich gerne im Hochgebirge wandere. Da habe ich bei den meisten Touren einen uralten Höhenmesser dabei. Also meiner ist mittlerweile schon fast 49 Jahre alt. Das ist dieser hier, den ich hier mal abfotografiert habe. Das ist ein sogenannter barometrischer Höhenmesser. Der funktioniert so, dass innen drin so ein winzig kleines Kästchen ist, das auf Luftdruckschwankungen reagiert. Das ändert dann seine Form. Und da haben die Tüftler es hingekriegt, das Ganze mit einer Anzeige zu verbinden, sodass dieser Zeiger sage und schreibe 5 Runden drehen kann. Ich bin bis 4,1 hochgekommen. Ich habe mich vergewissert, also 4 Runden und ein bisschen mehr, das habe ich gesehen, dass er das kann. Okay, man kann sich denken, so ein Höhenmesser ist ziemlich anspruchsvoll, sowas zu bauen. Es wäre eine schöne Übung, deswegen ist die Frage, sich mal zu überlegen, was man eigentlich alles anstellen muss, um so ein Gerät zu bauen. Das Erste ist zum Beispiel überhaupt zu wissen, wie kann man denn die Höhe irgendwie messtechnisch übersetzen, sodass man das irgendwie bestimmen kann. Okay, ich lasse es mal aus Zeitgründen bleiben. Warum erzähle ich das Ganze? Weil wir als Menschen auch einen Höhenmesser in uns haben. Das ist so etwas Biochemisches, kompliziertes Biochemisches. Unser Körper ist in der Lage, festzustellen, ob wir so auf, 100, 200, 500 Metern sind oder vielleicht einmal einen halben Tag auf 2000 oder noch höher oder auch längere Zeit. Das macht sich daran bemerkbar, unter anderem, dass die Anzahl der roten Blutkörperchen erhöht wird. Und wie funktioniert das? In der höheren, größeren Höhe ist die Luft dünner, der Sauerstoff, der zur Verfügung steht, ist weniger als in tieferen Lagen. Da kommt man schneller auf so Puste, aber es ist natürlich eine klasse Sache, dass der Körper reagieren kann und die Anzahl der roten Blutkörperchen im Blut erhöhen kann, sodass der geringere Sauerstoffgehalt auf diese Weise ausgeglichen wird und wir trotzdem noch genügend Puste haben und leistungsfähig sind. Der Körper muss dazu 3 Sachen können. Einmal, er muss irgendwie die Höhe messen können. Deswegen die Geschichte mit dem Höhenmesser, mit der ich deutlich machen wollte. Das Messinstrument, um die Höhe zu messen, ist an sich schon einmal was Anspruchsvolles. Aber wenn wir einen Höhenmesser in unserem Körper haben und hätten sonst nichts weiter, dann wäre das völlig für die Katz. Würde überhaupt nichts bringen. Okay, da muss noch was dazukommen. Der Körper muss auch wissen, ob die Menge von roten Blutkörperchen zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo ich jetzt in einer größeren Höhe bin, und zwar nicht nur eine halbe Stunde, sondern mal ein paar Stunden, einen halben Tag oder noch länger, dann muss merken, die Menge der roten Blutkörperchen ist jetzt nicht passend für die Höhe. Er muss also gemessen haben, die Luft ist dünner. Zweitens, die Menge von Blutkörperchen, die ich jetzt habe, passt nicht zu dieser Höhe. Das ist dann ein Sollwert-Istwert-Vergleich. Das, was man gerne hätte, mehr rote Blutkörperchen, weil in der geringeren Höhe da größer Bedarf ist. Das ist der Sollwert-Istwert-Vergleich, den man können muss. Also messen ist erstes, zweite vergleichen. Und das dritte ist dann reagieren oder in dem Fall nachführen oder reagieren in der Form, dass man die Anzahl der roten Blutkörperchen vermehrt. Da braucht man so eine ganze Maschinerie, die da angestellt wird. Und wenn eines von den dreien fehlt und jedes von den dreien ist für sich anspruchsvoll, dann funktioniert das ganze System nicht. Wir brauchen es gleichzeitig. Also der Körper hat praktisch ganze Variationsprogramme, um auf Umweltreize zu reagieren. Und das ist eine äußerst anspruchsvolle Sache, wo man merkt, das kann nur durch Planung entstanden sein. Das ist so ähnlich wie ein Thermostat. Der kann auch messen, vergleichen. Und wenn es nicht passt mit der Raumtemperatur, die Heizung, also praktisch Signale an die Heizung senden, damit dann die wieder hochfährt und die Temperatur Richtung Sollwert hochgetrieben werden kann. Und da braucht man nämlich noch was. Es muss ja auch jemand festgelegt haben, was der Sollwert ist. Der Körper oder der Thermostat für sich weiß ja nicht, was es damit auf sich hat. Es muss von außen noch vorgegeben sein. Die Raumtemperatur muss jemand bestimmt haben, was er gerne hätte. Und genauso muss, sage ich mal, Gott als unser Schöpfer festgelegt haben, was gut ist, welche Mengen von roten Blutkörperchen je nach Höhe passend sind. Das muss ja auch noch von außen vorgegeben sein, sonst nützt der ganze Regelkreis immer noch nichts. Also einfach als Beispiel, das lasse ich aber auch weg, man muss da an ziemlich viel denken, damit solche Anpassungsreaktionen möglich sind. Also eine andere Bekannte ist, dass man dickere Hornhaut kriegt bei mechanischer Reizung der Finger beim Gitarrespielen oder Saiteninstrument oder wenn man viel mit den Händen arbeitet oder viel barfuß geht, wird die Hornhaut dicker. Ist auch so ein Regelkreis. Oder es gibt Pflanzen, wie das Buschwindröschen blüht es so in eineinhalb Monaten wieder in den Laubwäldern bei uns. Bei schlechtem Wetter, wenn es kühl und regnerisch ist, können sie die Blüten nach unten biegen, den Blütenstiel nach unten biegen. Die Kronblätter werden zusammengefaltet, so wie man es rechts oben sieht. Und bei Sonne geht es retour. Dann wird der Blütenstiel gerade, die Blüte wird geöffnet und nebenbei können sie auch dem Sonnenstand auch noch folgen. Das sind praktisch zwei Regelkreise, die auf Temperatur und Luftfeuchtigkeit und auch auf den Sonnenstand reagiert wird. Ständig gemessen, ständig verglichen, passt zur Umgebung. Und das geht dann auch beliebig oft vorwärts und rückwärts. Schließen, öffnen, je nach Wetterlage oder auch nachts wird sowieso gerne auch geschlossen. Und dann machen die das 20, 30 Mal während der Blühperiode. Und also auch da haben wir diesen Regelkreis drin. Und wir können sagen, das ist deswegen ein ganz starkes Schöpfungsindiz, weil man hier praktisch vorausgedacht haben muss. Für den Fall, dass die Menschen auf die verrückte Idee kommen, ins Hochgebirge zu steigen, sind sie schon ausgerüstet mit der Fähigkeit, die Menge an roten Blutkörperchen hochzufahren. Das funktioniert auch bei Menschen, die schon seit vielen Generationen immer nur im flachen Land gelebt haben. Wenn sie dann mal ins Hochgebirge steigen, das Ding ist da. Die Einrichtung, um die Blutkörperchen hochzufahren, die sind da. Man kann also sagen, die Menschen sind für diese Eventualität ausgerüstet. Wie geht das, wenn vorher schon jemand in die Zukunft gedacht hatte und sagte, es kann sein, die Menschen brauchen sowas, also ich gebe denen mal für den Fall das entsprechende Fähigkeiten mit. Deswegen ganz klares Schöpfungsindiz, weil nur ein Schöpfer vorausdenken kann, aber ein Naturprozess nicht. Aus der Schöpfungsperspektive sind also solche potenziellen Fähigkeiten, die bei Bedarf abrufbar sind, wenn die entsprechenden Umweltreize kommen. Die sind leicht zu verstehen, weil ein Schöpfer die Zukunft gedanklich vorwegnehmen kann und seine Geschöpfe darauf einstellen kann. Ein Naturprozess kann das alles nicht. Da kann ich denken, nicht die Zukunft voraussehen, kann sich keine Ziele setzen, alles fällt weg. Wie soll das dann gehen? Wie soll ein Regelkreis entstehen, wenn die Lebewesen von sich aus keine Ahnung haben von dem, was um sie herum eigentlich so an Einflüssen auf sie einprasselt? Man kann es ja vergleichen mit, wenn man eine größere Wanderung macht, auch wieder rum im Hochgebirge insbesondere. Ich mache das öfter und dann sind im Rucksack immer so ein paar Sachen drin. Die dürfen natürlich nicht so viel wiegen einerseits, aber für bestimmte Eventualitäten, falls das und das passiert, habe ich dann ein paar Sachen, dass ich nicht aufgeschmissen bin, weil ich vorausdenken kann, das könnte passieren. Und falls es passiert, bin ich ausgerüstet. Meistens brauche ich es nicht zum Glück, weil das dann Dinge sind, die besser nicht passieren sollten, aber für den Fall das. Und das kann ich, weil ich halt vorausdenken kann und deswegen sind solche Sachen, wo man merkt, die Lebewesen haben sowas wie einen Rucksack, aus dem sie dann Sachen rausgraben können bei Bedarf, sind ganz klare Hinweise auf den Schöpfer. So, noch ein Schöpfungsindiz, das kann man Baukastensystem nennen. Das möchte ich auch einleiten mit einem kleinen Vergleich. Man stelle sich so ein kleines Gedankenexperiment. Man stelle sich vor, man macht einen kleinen Versuch. Eine Person wird auf die Mitte eines Sportplatzes gestellt. Augen werden verbunden, sichergestellt, dass er nichts sieht. Dann kriegt er den Auftrag, mach mal 30 Schritte Und zwar bei jedem Schritt kannst du die Richtung ändern, kannst du auch beibehalten. Egal, mach halt 30 Schritte und quasi nach einem Art Zufallsgenerator änderst du bei jedem Schritt die Richtung, kannst auch wieder zurücklaufen. Alles erlaubt und nach 30 Schritten machen wir mal einen Stopp und dann merken wir uns die Stelle, wo du gelandet bist. Das ist dann sowas wie eine Art Ziel. Es war natürlich in dem Fall kein Ziel, weil ja gar nicht wisst, wo er hin soll. Wurde auch nicht gesagt, du sollst das und das erreichen, sondern mach einfach 30 Schritte, ziellos. Also praktisch eine Art, soll man sagen, der ziellose Evolutionsprozess soll damit praktisch nachgeahmt werden. So, zweiter Schritt, eine zweite Person, die von alledem vorher nichts weiß, insbesondere nicht weiß, wo die erste Person am Schluss gelandet ist nach 30 Schritten, die kriegt genau dieselbe Aufgabe beim selben Ausgangspunkt. In komischer Weise landet diese zweite Person am selben Punkt. Wusste aber nicht, wo es hingehen soll, ebenfalls ziellos. Da kommen wir, da tun wir die Stirn runzeln, nehme ich mal an, sagen, na, ich weiß nicht, dass das mit rechten Dingen zugeht. Da muss doch irgendwie eine unbekannte Steuerung irgendwo drin gewesen sein, in der Abmachung oder was weiß ich. Und wenn dann eine dritte Person ebenfalls unter gleichen Bedingungen auch wieder an diesem Punkt anlangt, dann sagen wir, also verarschen kann ich mich selber, das stimmt irgendwas nicht. Da muss geplant worden sein. Ich weiß halt nicht, wie man das gemacht hat. Okay, so, und diese Situation finden wir in Hülle und Fülle auch bei den Lebewesen. Und zwar ein Beispiel, um das deutlich zu machen, bei einem ganz allgemein bekannten Beispiel. Jeder kennt die Pusteblume mit diesen Schirmchen. Diese Schirmchen sind ein bisschen anders als Regenschirme. Die sind nach oben offen und außerdem sind sie sehr luftdurchlässig. Also als kleine Regenschirmchen wären sie nicht so gut, aber die sollen ja was anderes machen, die sollen ja gut fliegen. Und es funktioniert dadurch, dass diese Härchen von diesen Schirmchen so genial gebaut sind, dass sich oberhalb dieser Schirmchen zwei Luftwirbel bilden und die produzieren einen Unterdruck. Und durch diesen Unterdruck können die sehr gut fliegen. Also selbst so ein kleines Schirmchen ist ein kleines Wunderwerk für sich genommen. Also ich glaube, wir hätten ein bisschen Mühe, sowas mit irgendwelchem leichten Material zu bauen. Man kann es ja mal versuchen, ob man das hinkriegt. Und jetzt gibt es aber interessanterweise solche Schirmchen auch bei einer ganz anderen Art oder anderen Gattung als beim Löwenzahn, nämlich beim Baldrian. Da gibt es verschiedene Baldrianarten und die haben bei Fruchtreife auch solche Schirmchen. Aber die Baldrianarten sind überhaupt nicht näher verwandt mit den Korbblütlern, zu denen der Löwenzahn gehört. Deswegen sagen die Evolutionstheoretiker, diese Schirmchen sind zweimal unabhängig entstanden im gemeinsamen Stammbaum von Vorläufern ausgehend, die Schirmchen nicht hatten. Das ist die Deutung von Evolution. Da kann man sagen, Moment mal, wie kann man, ohne jemals ein Ziel verfolgt zu haben, zweimal unabhängig bei derselben Konstruktion ankommen? Wie soll denn das gehen? Deswegen das Sportplatzbeispiel. Also es ist ja schon nicht so ganz einfach zu erklären, wie überhaupt so ein Schirmchen von alleine steht durch zufällige Änderungen, Kopierfehler und sofortige Auslese. Ich muss immer sofort irgendwie was bringen. Das ist ja schon da durchaus nicht ganz einfach zu erklären, wie das ohne Plan gehen soll. Aber zweimal unabhängig und dann zu einem ganz ähnlichen Ergebnis. Jetzt wird es also schon nochmal eine Ecke schwieriger. Also ist es tatsächlich mehrmals unabhängig ohne Zielvorgabe entstanden oder einmal erfunden worden und dann mehrfach eingesetzt. Das würde zur Schöpfung sehr gut passen. Der Schöpfer hat eine Idee, sagt, oh, ich habe Spaß, ich mache es mal da und dann mal da. Und ich muss ja nicht darauf achten, dass es da in den Stammbaum passt. Es ist einfach, die eine Art kriegt das und die andere was anderes. Es sieht eigentlich eher so aus, als ob man das frei verteilen könnte. Und das kann ein Schöpfer machen. Ein Schöpfer ist für dich frei in seinem Handeln, aber Evolution ist an einen Mechanismus, an einen Vorgang gebunden, wie das entstanden sein soll, und zwar an einen natürlichen Vorgang. Und da sieht es ganz schlecht aus, wie sowas entstehen soll. Das überspringe ich auch, habe noch ein anderes Beispiel. Nämlich, es gibt bei vielen Pflanzenarten an den Samen, die in den Früchten drin sind, so Anhängsel, wie hier, die man hier sehen kann, diese glasig-weißlichen Anhängsel, das sind sogenannte Ölkörperchen oder Ölkörper. Die bestehen aus Fett. Fetten und manchmal auch noch ein bisschen aus Zucker. Und diese Ölkörperchen sind sehr nahrhaft und deswegen werden sie besonders geschätzt von Ameisen. Das sind regelrechte Kalorienbomben und die Ameisen schnappen sich die Samen wegen der Ölkörperchen, krabbeln mit denen irgendwo hin, verschleppen sie irgendwo hin und wenn sie dann Muse haben, fressen sie die Ölkörperchen auf. Der Rest des Samens ist für sie uninteressant, der bleibt dann liegen. Und mit Hilfe der Ameisen sind auf effektive Weise die Samen verbreitet worden. So, und jetzt haben Biologen mal gecheckt, und bei welchen Pflanzen kommen solche Ölkörperchen überhaupt vor? Und ich habe mal ein paar Beispiele. Das war jetzt hier der Lärchensporn. Dann gibt es vom Schöllkraut gibt's auch solche Ölkörperchen an den Samen oder beim Schneeglöckchen, bei der Herzblume oder Haselwurz und Waldveilchen. Wenn man nicht alle Arten kennt, ist jetzt egal. Auf jeden Fall, es gibt hier verschiedenste Arten, die solche Ölkörperchen an den Samen haben. Und wenn man jetzt diese ganzen Arten, die solche Ölkörperchen haben, in einen großen Stammbaum der Pflanzen einordnet, dann stellt man fest, das ist wie nach dem Gießkannenprinzip verteilt. Die sind so bunt verteilt zwischen den meisten, die das nicht haben, dass die Evolutionsbiologen sagen, das ist über 100-mal konvergent, das heißt unabhängig entstanden. Die Pflanzen wissen nichts von Ameisen, die wissen nicht, was Ölkörperchen sind. Trotzdem, die haben auch nie ein Ziel gehabt, ja, man könnte doch Ameisen in den Dienst der Verbreitung stellen, wäre eine coole Sache. Aber dann muss ich den Ameisen vielleicht irgendeinen kleinen Anreiz mitgeben, vielleicht was Leckeres zum Essen. Klar, so würden wir vorgehen, wenn wir planen können, aber das können die Pflanzen ja nicht. Und trotzdem sind die Dinger da. Wie kommen die überhaupt einmal zustande und wie kommen sie über 100-mal unabhängig? Nee, das sieht eher nach Baukastensystem aus, nach einer Erfindung des Schöpfers, die er öfter angewendet hat. So, das war das vierte Schöpfungsindiz und von der Sorte gibt es bergeweise Beispiele, dass man annehmen muss, eine bestimmte Konstruktion müsste x-mal unabhängig entstanden sein und es ist viel besser zu verstehen, wenn man sagt, einmal erfunden und vielfach angewendet. Das macht man auch in der Programmiertechnik, in der Technik allgemein, wenn man Maschinen baut, Bauteile, die vielseitig einsetzbar sind, das ist ein Zeichen von besonders guter Planung, wenn das funktioniert. Und genau das finden wir in der Schöpfung. So, aus Zeitgründen überspringe ich das auch. Das Wesentliche habe ich eigentlich gesagt. Ich will nur noch kurz sagen, ein ganz interessantes Schöpfungsindiz ist noch die Bionik. Das ist die Wissenschaft, die man so umschreiben kann, die den Lebewesen Lösungen abkupfert, die man sich technisch zunutze macht. Bionik ist ein Begriff, der aus Biologie und Technik zusammengesetzt ist. Also man nimmt Dinge, die man beobachtet in der Natur, die man genügend studiert und untersucht hat und genügend verstanden hat, wie es funktioniert, nimmt man aus der Natur oder aus der Schöpfung heran, um sie technisch nachzubauen. Berühmtes Beispiel sind wasserabweisende Oberflächen, die bei Benetzung nicht nur das Wasser gut abperlen lassen, sondern bei der Gelegenheit gleich noch gesäubert werden, weil das Wasser den Dreck mitnimmt, weil nämlich die Oberfläche so geschickt gestaltet ist, dass das dann damit passiert. Das kann man sich technisch zunutze machen, hat man abgeschaut an Vorbildern von bestimmten Pflanzenblättern, die eine ganz spezielle Feinstruktur haben, die man nachbauen kann. Also selbstreinigende Oberflächen und da kann man daraus gibt es ein sehr klares Schöpfungsargument, nämlich die Frage ganz einfach, was ist leichter, nachbauen oder erfinden? Blöde Frage, ne? Was machen die Bioniker? Sie bauen natürlich nach. Die Erfindung hat jemand anders gemacht. Die Bioniker sagen alle einhellig, das, was sie nachbauen, ist im Vergleich zum Vorbild, was sie sich genommen haben aus der Schöpfung, stümperhaft. Es ist viel schlechter als das Vorbild, was sie herangezogen haben. Das kommt noch dazu. Das kann man jedem Buch über Bionik nachlesen, dass die Bioniker vor Neid ablassen gegenüber dem Vorbild, was ihnen Inspiration gibt, das technisch zunutze zu machen. Und das finde ich auch ein ganz starkes Schöpfungsindiz, weil die Bioniker müssen, um es nachzubauen, ziemlich viel Grips haben. Sie müssen das Ganze verstanden haben, erforscht haben, durchdacht haben und dann überlegen, wie sie selber bauen. Und dann soll das Vorbild, bei dem sie das abgucken, das soll dann ohne Plan und Ziel und Überlegung und Können und so weiter entstanden sein. Glaube ich nicht. sondern das ist natürlich klar, dass das Vorbild erst recht geplant ist. Wenn also schon das Nachmachen an Überlegung und Planung erfordert, dann gilt es erst recht für das weit überlegene Vorbild. Und das Vorbild ist in der Schöpfung und es ist ein ganz klarer Hinweis, dass es einen Schöpfer gibt. So, damit bin ich beim Ende, nochmal was weglassen. Kurzes Fazit, die Merkmale an Gegenständen seien es menschengemachte Sachen oder in der Natur, die sind in der Regel sehr unterschiedlich, je nachdem, ob sie planvoll gestaltet oder von alleine durch Naturprozesse entstanden sind. Lebewesen tragen eine ganze Fülle von solchen Design- oder Schöpfungsindizien, solche Hinweise auf den Schöpfer. So ein paar Sorten habe ich vorgestellt. Und meine Schlussfolgerung ist die, was hätte der Schöpfer eigentlich noch tun können, um seine Schöpferkraft, Kreativität und Weisheit bei den Lebewesen unter Beweis zu stellen. Und es war nur an der Oberfläche rumgekratzt. Ich könnte hier stundenlang Sachen erzählen, das wäre dann irgendwann mal wahnsinnig ermüdend. Ich hoffe, die eine Stunde war es noch nicht, um zu zeigen, der Schöpfer hat wirklich in die Vollen gegriffen, um ganz klar in der Schöpfung auf sich selber hinzuweisen. Ganz kurze Hinweise. Es gibt ein Buch, das heißt genauso wie der Vortrag, da gibt es ja noch viele andere Schöpfungsindizien, die abgehandelt werden, leicht lesbar. Das sind die wichtigsten Argumente rund um Schöpfung oder Evolution auf aktuellem Stand zusammengetragen. Und es gibt dann aber auch zwei Naturbücher dabei, wo es auch darum geht, dem Schöpfer auf die Spur zu gehen. Man schaut sich die Sachen an, macht sich klar, was man hier sieht und sagt, ja, das sind ganz klare Hinweise auf den Schöpfer. Frühlingswald kann man demnächst selber beobachten. Und wer, wie ich, Spaß hat, im Hochgebirge zu wandern, kann da auch spannende Sachen entdecken, die auf den Schöpfer hinweisen. Auch in der physikalischen Welt gibt es solche Hinweise, dass die Naturgesetze gerade so sind, dass wir überhaupt existieren können, dass die Naturkräfte wie Gravitationskraft und verschiedene Kräfte im Kleinen genau so austariert sind, dass man überhaupt existieren kann. Das überspringe ich auch noch mal aus Zeitgründen noch einen Hinweis. Man kann sich über die Arbeit der Studiengemeinschaft Worten Wissen regelmäßig informieren lassen, insbesondere durch einen E-Mail-Newsletter, einfach auf die Homepage gehen und sich dort eintragen. Wenn ihr also gerne so ein bisschen Bescheid wissen wollt, was gibt es da Interessantes aus dem Bereich Schöpfungsforschung, würde ich mich freuen, wenn ihr da reichlich von Gebrauch machen würdet, euch diesen Newsletter zu schicken. Man kann es auch mit diesem gelben Zettel, den ich mitgebracht hinten machen, da einfach die E-Mail-Adresse leserlich hinschreiben und unterschreiben, mir in die Hand drücken oder unter die Kasse legen. Man kann auch so ein gedrucktes Info nehmen, vielleicht für euch weniger interessant, das gibt es viermal im Jahr, kostet nichts, kann man beides bestellen mit einem Zettel. Ein Informationsangebot, um auf dem Laufenden zu bleiben und einfach daran erinnert zu werden, beim Thema Schöpfung gibt es gute Infos bei Wort und Wissen. Und wir haben einen YouTube-Kanal, unter anderem gibt es da eine Serie, mittlerweile 13 Folgen, es sollen noch 10 weitere Folgen insgesamt zu diesem Buch, Schöpfung der Evolution, ein klarer Fall. Jedes Kapitel außer dem ersten mit 2 Folgen, a plus minus 15 Minuten, das sind also Häppchen, die man mal so nach und nach checken kann und durch angucken, vielleicht mal im Jugendkreis zusammen angucken und so. Das Ganze also videomäßig aufbereitet und es gibt dann noch andere interessante Sachen auf dem YouTube-Kanal, die für euch sicher von Interesse sind und für die, die ein bisschen lesen möchten im Internet, genesisnet.info, eine gute Adresse, um viele Infos zum Thema Schöpfung und Evolution abzurufen. Dazu habe ich hinten auch so kleine Visitenkärtchen, auch zu Worten Wissen, gibt es auch welche. Und es gibt noch ein paar kostenlose Sachen. Eine Sache habe ich nicht projiziert, ist so ein kleines Heftchen, dem Schöpfer auf der Spur. Da geht es auch genau etwa um das Thema von heute Nachmittag. In kurzer Form zusammengefasst, auch gut zum Weitergeben an Freunde, die vielleicht kein Buch lesen, aber für 20 Seiten es gerade noch hinkriegen, mal was zu lesen. Okay, soweit mal. Genau.